Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und heute sprechen wir über ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich freue mich sehr, Silvi, dass du heute hier bist. Wir sprechen nämlich heute einmal über das Animal Rescue in Kharkiv. Und bevor wir starten, würde ich sagen, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
Julia, ich danke dir für die Einladung und freue mich sehr, dass du dich dieses Themas heute annimmst. Ich bin Silvi, ich arbeite bei der Tierrechtsorganisation PETA, das schon sehr, sehr viele Jahre lang, und ich bin unter anderem verantwortlich für unser sehr, sehr großes Projekt, das wir in der Ukraine, in Kharkiv, zusammen mit lokalen Partnern haben und das uns ganz arg wichtig ist.
Also erstmal vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr. Und kannst du einmal so, ja, von dem Tierschutzprojekt generell einmal berichten, wie das so zustande gekommen ist und ja, was euer Einsatz da ist?
Ja, das mache ich sehr gerne. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich noch daran, an den Februar 2022, als plötzlich der Krieg in der Ukraine sich einfach auf das ganze Land ausgeweitet hat. Und PETA ist auch wirklich von heute auf morgen losgefahren, ein Team von uns an die polnische Grenze, haben versucht, direkt vor Ort Menschen und Tieren zu helfen mit Tiernahrungsspenden, Tiere über die Grenze gefahren. Es war unheimlich wuselig und schwierig am Anfang. Und wir sind dann direkt wieder mit Animal Rescue Kharkiv in Kontakt getreten. Wir kannten die schon vorher viele Jahre lang, weil wir schon zusammen Einzelaktionen in der Ukraine gemacht haben, zum Beispiel gegen die Hundetötungen bei der Fußball-EM vor vielen Jahren. Und die Not war einfach so groß vom ersten Tag an. Und wir haben gesagt, wir helfen euch, wir tun alles, was wir tun können. Und das fing an mit einer kleineren Zusammenarbeit, indem wir Tiere von ihnen übernommen haben aus Kharkiv, die wir nach Polen gebracht haben, in Sicherheit, erstmal in Quarantäne. Und dann ist nach und nach mit viel Vertrauen, viel enger Zusammenarbeit, ist das größte karitative Projekt entstanden, das PETA Deutschland in seiner bisher 30-jährigen Geschichte mit aufbauen konnte. Und was das Team vor Ort leistet, ist einfach unglaublich. Also wir haben eine eigene Tierklinik geholfen, ARK aufzubauen. Wir haben ganz viele Fahrzeuge angeschafft, ausgebaut mit Boxen zum Transport von Tieren. Wir haben ein Katzenprojekt. Wir sind gerade dabei, ein großes Sanctuary aufzubauen, in dem einfach die Tiere vorübergehend leben können, bis sie entweder zu ihren ursprünglichen HalterInnen zurückgehen oder vermittelt werden. Und ja, 26.000 Tiere konnten wir mittlerweile zusammen in Sicherheit bringen, retten und zu einem schönen Leben verhelfen.
Boah, Wahnsinn, das ist schon wirklich eine große Zahl. Und das Shelter war ja auch eigentlich eins so der ersten Gebiete, sag ich mal, die getroffen wurden zu Beginn des Krieges, oder?
Ja, es war sehr, sehr traurig. Als die ersten Bomben auf Kharkiv runtergekommen sind, wurde das kleine Tierheim, das sie damals hatten, getroffen. Ein Großteil der Hunde ist damals gestorben, viele waren schwer verletzt, die mussten schnell woanders untergebracht werden. Da waren wir auch sofort zur Stelle und haben gesagt, wir helfen euch, wir versuchen vorübergehende Unterkünfte für die Hunde zu finanzieren. Das musste ja dann alles wahnsinnig schnell gehen, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Das waren zum damaligen Zeitpunkt 10 Freiwillige, die das nebenberuflich als Verein gemacht haben, viele Jahre schon Tiere geholfen haben. Und von heute auf morgen ist die Situation und die Notlage einfach so groß geworden, dass jetzt mittlerweile 85 Freiwillige und Festangestellte dort arbeiten.
Wahnsinn. Schön, dass sich wirklich da so viele beteiligen. Und wichtig auch noch zu erwähnen, es sind ja auch nicht nur Hunde und Katzen, es sind ja jetzt mittlerweile wirklich von bis, oder?
Ja, also es ist so, wir retten alle Tiere, die gerettet werden müssen. Also natürlich gibt es Experten, die jetzt zum Beispiel Tiger, Löwen und so aus Zoos retten. Das ist jetzt nicht unsere Kernkompetenz, aber Schafe, Ziegen, Hühner, Enten, es waren auch schon Schildkröten dabei, verletzte Füchse, also alle Tiere, die Hilfe brauchen, bekommen diese Hilfe erstmal. Viele gehen dann wirklich zurück an ihre HalterInnen, die zum Beispiel in der Ukraine in einen etwas friedlicheren Bereich umgesiedelt werden, die umziehen können. Die bekommen ihre Tiere dann zurück, wenn die medizinisch versorgt sind. Also wir helfen, wo wir nur helfen können, jeder Art von Tier, bei der es uns möglich ist, zu helfen.
Es ist natürlich aber auch bei so vielen Tieren, ist natürlich auch ein hoher finanzieller Aufwand. Wie finanziert ihr das?
Wir sind bei Peter zum Glück in der Lage, dass wir sehr, sehr viele Unterstützende haben, denen wir sehr dankbar sind, die in unsere Arbeit vertrauen. Und das Projekt wird finanziert über Peters Global Compassion Fund über die USA. Das ist ein internationaler Fund, der über 20 Projekte weltweit finanziert und unterstützt. Und eines davon ist Peter Helps Ukraine. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass Menschen in so vielen Ländern dieser Welt nicht wegschauen, wenn es um die Not der Tiere in der Ukraine geht. Und jede Spende ist für uns auch unglaublich wichtig, weil das Projekt ist sehr kostenintensiv, sehr logistikintensiv. Und es hängen einfach so viele Seelen vor Ort dran, die so dringend Hilfe brauchen. Das ist so rührend zu sehen, wie die Tiere wieder aufblühen, die Schutz und Sicherheit bekommen, dass es uns einfach wahnsinnig wichtig ist, dieses Projekt weiter fortführen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und man weiß ja auch nicht, wann es jetzt wirklich dann mal ruhiger wird. Und ja,
Nein.
Es ist ja nicht absehbar.
Nein. Und ohne politisch zu sein zu wollen an dieser Stelle, selbst wenn der hoffentlich ersehnte Frieden eines Tages eintreten sollte, die Not der Tiere ist damit nicht zu Ende. Denn die Dörfer nahe der Frontlinie, es sind über 3000 Kilometer Frontlinie. Die Not, die Zerstörung, alles ist kaputt, die Menschen mussten fliehen. Die Situation bleibt, die vielen heimatlosen Tiere, die vielen Jungtiere, die geboren werden. Dann ist zwar dieser schreckliche Krieg hoffentlich eines Tages beendet mit den aktiven Kampfhandlungen und die großen Gefahren für die Rescue-Teams, die im Einsatz sind. Aber die Tiere, die werden uns weiterhin brauchen, egal unter welcher politischen Lage.
Und dann ist ja eben auch noch das große Thema die Kastration der Tiere. Also je mehr Tiere jetzt also in diesen Städten auch noch leben, desto mehr werden sie sich auch vermehren. Und das hat ja kein Ende.
Es gibt unfassbar viele Tiere, die einfach zurückgelassen werden. Und das möchte ich an dieser Stelle auch überhaupt gar nicht beurteilen oder verurteilen, weil das kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet, in einem Land zu leben, in dem wirklich das Leben bedroht ist und man weggehen muss. Die Menschen verlassen ja nicht freiwillig alles, was sie haben und sich aufgebaut haben. Und viele haben eine ungewisse Zukunft vor sich. Die können ihre Tiere erstmal nicht mitnehmen. Und deshalb ist diese Arbeit von ARK so unglaublich wichtig. Das Telefon klingelt mehrere hundert Male am Tag. Das muss man sich vorstellen, mit Menschen, die darum bitten, dass ihre Tiere geholt werden. Menschen, die anrufen und erzählen, dass die Nachbarn nicht mehr da sind, der Hund ist angekettet im Hof oder mehrere. Also das ist eine unglaubliche Leistung, diese Einsätze zu koordinieren. Wann kann man wohin fahren? In enger Zusammenarbeit mit dem Militär alles abgestimmt. Unter permanenten Drohnen, die vom Himmel runterkommen. Also das ist lebensgefährlich, in diese Gebiete zu fahren. Und das geht nur zusammen mit dem Militär. Aber die Tiere haben keine andere Chance, als dass sie kommen und sie holen.
Ja, und ihr benötigt dann ja auch speziell ausgebildete Mitarbeiter. Also da kann ja jetzt nicht einfach jeder mitfahren, weil es müssen ja auch wirklich geschulte Leute sein, die wirklich wissen, was in jeder Situation zu tun ist.
Das ist unfassbar wichtig. Es braucht eine militärische Hintergrunderfahrung. Man muss wissen, wie solche Einsätze wirklich ablaufen. Man muss ein Gefühl für die Gefahren haben. Man muss sich mit der Technik auskennen, dass man die Drohnenabwehr überhaupt lesen und verstehen kann, die sie dabei haben. Man braucht eine ganz spezielle Art von innerer Stärke und Festigkeit, weil du darfst ja auf keinen Fall in Panik geraten in solchen Momenten. Und das sind ganz tolle Leute, die wir vor Ort haben, die das auch schon lange nun mittlerweile machen und die einfach jeden Tag wieder rausgehen, weil sie wissen, wie die Lage ist. Und wenn sie nicht kommen, sind die Tiere verloren.
Wie viele Tiere sind zurzeit in dem Shelter?
Also im Moment haben wir so zwischen 1000 und 1200 Hunde, 400 bis 600 Katzen. Das verändert sich natürlich jeden Tag, die Zahl. Und es kommen sehr, sehr viele Schafe, Ziegen, Hühner kommen rein. Und die Halter sind sehr glücklich, wenn sie dann wieder in Empfang nehmen können, weil sie gar keine Möglichkeit haben, die in Transportern aus diesen gefährlichen Gebieten rauszubringen. Also das ist so die Größenordnung, die wir im Moment haben. Und das sind einfach sehr viele Tiere, um die wir uns dort vor Ort oder das Team vor Ort sich jeden Tag kümmert. Ne, medizinisch, sozial, sauber machen, da hängt ja eine Menge dran. Wer sich
das ist ein 24-7-Job.
Ja, das ist ein riesengroßer Job. Wer sich zu Hause um seine tierischen Freunde kümmert, der weiß, wie viel Zeit und Liebe man investiert. Und das kann man dann mal hochrechnen auf 1600 Tiere. Je nachdem, wie viele es gerade genau sind, das ist sehr, sehr viel Arbeit jeden Tag.
Ja. Wie läuft denn so die ganze Organisation und die ganze Logistik konkret ab? Also wenn ihr jetzt beispielsweise Tiere aus dem Gebiet rausholt und über die Grenze fahrt.
Ja, da liegen ja schon mal Monate dazwischen. Da muss man ja schon mal genau einhaken. Also die Tiere werden nahe der Frontlinie von den Teams sichergestellt, werden nach Kharkiv gebracht. Die schwer verletzt sind, kommen erstmal in die Tierklinik, die wir geholfen haben, ihnen aufzubauen. Denn die Tiere, kommen ja aus einem tiefen Mangel. Also viele sind viel zu dünn, die haben Hautkrankheiten, offene Brüche, Schnittwunden, die sind traumatisiert. Das ist wirklich, wirklich viel tiermedizinische Leistung und Liebe, die da drin steckt. Die werden erstmal alle versorgt. Die in halbwegs gutem bis gutem Zustand sind, was es natürlich auch gibt, kommen in unserem Hundebereich im neuen Sanctuary erstmal in Quarantäne. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar in den Gruppen, in denen sie auch gerettet wurden. Denn wir müssen ja erstmal schauen, welche Form von Viruserkrankungen haben die vielleicht mitgebracht, welche Form von Parasiten, Wurmerkrankungen. Also, ne, das muss man sich ja erstmal alles anschauen, untersuchen, Medikamente geben. Je nachdem, wie gesund sie sind, vergehen dann 2, 3 Wochen, dann werden sie geimpft. Da muss man schauen, wie werden die Impfungen angenommen. Und dann vergehen noch mal ein paar Tage, bis sich Antikörper im Körper gebildet haben, alle Wurmkuren durch sind. Das hat so einen gewissen Ablauf. Und dann können sie umziehen, werden in die größeren Gruppen integriert. Ja, und dann vergehen erstmal 4 Monate natürlich, denn die Ukraine ist ein nicht gelistetes EU-Drittland. Ich versuche das kurz und einfach zu erklären. Das bedeutet, man muss nach der Impfung auf Tollwut 21 Tage muss man warten. Da muss man Blut abnehmen. Das Blut muss in ein spezielles Labor in Kiew geschickt werden. Nur die haben die Genehmigung, die Papiere für die EU auszustellen. Und wenn der Titer im Blut hoch genug war, das heißt, wenn klar ist, dieser Hund kann keine Tollwut nach Europa bringen, dann müssen nochmal Wochen vergehen, bis die offizielle Frist um ist. Dann kann man planen, wie die Hunde transportiert werden und die Katzen. Und dann braucht man noch ein Gesundheitszeugnis. Das darf maximal 48 Stunden alt sein, muss von einem Veterinär, der für die Ämter arbeitet, ausgestellt sein. Und dann kann man mit den Hunden die Grenze passieren. Aber immer nur 5 Hunde auf einen Menschen oder 5 Katzen. Denn es gilt weiterhin die Regelung, 5 Tiere pro Person. Also es gibt keine Regelungen oder Sonderregelungen für Transporte mit 20, 25 Tieren. Das heißt, das muss man sich sehr genau überlegen, logistisch, strategisch, wie man das macht, dass man das immer so zusammenstellt, dass man gut über die Grenze kommt und dann innerhalb Europas die Tiere zu den ursprünglichen HalterInnen zurückbringt, was sehr, sehr rührend ist, weil die Menschen ihre Tiere so sehr vermisst haben und ein Stück Heimat damit natürlich auch kommt. Und die anderen werden über gute Partnertierheime in den meisten Fällen vermittelt. Das macht AIRC aber alles selber, das macht Peter nicht.
Also,
Das war die Kurzversion
ja,
davon.
ich bin erstaunt. Also dann dauert es ja, also dieser Prozess ist ja wirklich lang und dann dieses
Ja,
Gesundheitszeugnis,
Minimum 4 Monate.
genau, und dieses Gesundheitszeugnis dann von 48 Stunden, da muss man dann ja wirklich, dann muss man sich ja ranhalten.
Ja, das muss auf den Punkt geplant sein. Da darf nicht viel schief gehen. Und es gab natürlich auch schon Transporte, wenn die Schlangen an der Grenze sehr, sehr lang sind, dann sind die 48 Stunden um. Dann dreht man gerade wieder zurück und kann das wieder neu ausstellen lassen. Das ist sehr, sehr schwierig und sehr nervenaufreibend. Und es ist bewundernswert, dass sie das wirklich jetzt schon so lange Zeit, ein Transport nach dem anderen. Die Fahrzeuge sind natürlich permanent auf der Straße, machen Kilometer, müssen ständig ersetzt werden, es ist was kaputt.
Ich wollte gerade sagen, bei so vielen Tieren und dann nur 5 Tiere auf eine Person, das dauert ja auch ewig lange, bis sie dann mal an der
Ja.
Grenze angekommen sind.
Ja, wir haben große Transporter, die dann auf der europäischen Seite die Tiere entgegennehmen, dass man dann mehr Tiere transportieren kann. Aber es ist schon wirklich sehr aufwendig. Und der gesamte Fuhrpark und die Fahrzeuglogistik sind in beide Richtungen. Also von Kharkiv die Fahrzeuge, die mit den Rescue-Teams Richtung Frontlinie fahren. Auf der anderen Seite die, die die Tiere nach Europa bringen. Das ist einfach, diese Fahrzeugflotte sichert und rettet Leben. Und die muss immer tipptopp instand gehalten sein. Und die Fahrzeuge sind unter hohen, hohen Strapazen. Wir hatten auch schon viele Fahrzeuge nahe der Front, die von Drohnen attackiert wurden. Es war schon ein paar Mal knapp. Zum Glück ist noch keinem was passiert, keinem Menschen, keinem Tier. Aber auch da haben wir natürlich große Schäden, die wieder repariert werden müssen. Das ist schon ein sehr, sehr spezielles Projekt, ja.
Dass man sich das mal so vorstellen kann, wie weit ist so die Strecke von Kharkiv zur Grenze?
Das kommt ein bisschen drauf an, in welche Dörfer man fährt, aber so zwischen 100 und 300 Kilometern sind die meisten Strecken, die gefahren werden. Ja, die Ukraine ist sehr groß. Kharkiv ist ja schon nah dran sozusagen im Nordosten der Ukraine. Aber das sind Strecken. Das sind Strecken. Und das ist auch der Grund, warum wir das Projekt weiterhin dort in Kharkiv mit ARK zusammen angesiedelt haben. Denn weiter kann man frisch gerettete, kranke Tiere in schlechtem Zustand auch nicht bringen. Also, das sind so große Distanzen, die zu überwinden sind. Da muss man jetzt Mut haben und alles so sicher, wie es geht, aufbauen. Und die Tierklinik zum Beispiel ist in einem Souterrain untergebracht, damit, wenn was ist, ne, dass es nicht in den oberen Etagen eines Hauses zum Beispiel ist. Das sind mutige Entscheidungen, aber die müssen im Sinne der Tiere jetzt dort so getroffen werden, damit diese Hilfe dort stattfinden kann.
Ja, und die Tierklinik, die hattest du ja gesagt, die wurde dann erst erbaut. Wie lief das denn im Krieg ab? Das war ja bestimmt auch nicht so einfach.
Das ist alles sehr, sehr schwierig. In der Zeit davor waren sie natürlich immer einfach lokal in Kharkiv, in Tierarztpraxen und Kliniken. Es ist eine sehr, sehr große Stadt, Kharkiv, mit 1,5 Millionen Einwohnern. Aber es sind natürlich Tierärzte weggegangen, als der Krieg begann. Kliniken waren in Häusern, die zerstört wurden. Und hat sich einfach schnell abgezeichnet, dass der Nachdruck an kranken Tieren so groß ist, der jeden Tag reinkommt, dass sie einfach ihr eigenes Team brauchen. Und dann haben sie vor Ort eine Immobilie gesucht und wir haben ihnen finanziell geholfen, das möglich zu machen. Das wurde zu einer Klinik ausgebaut. Da halten dann schon alle zusammen und kennen noch genug Firmen, die da sind und arbeiten. Also Kharkiv als große Stadt funktioniert ja weiter, auch wenn dort permanent Angriffe und Attacken sind, Gebäude zerstört werden, Menschen sterben, trotzdem geht diese Stadt weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer sich vorzustellen. Und ja, das Leben findet statt, während parallel dazu alle diese schlimmen Dinge passieren. Von daher gibt es natürlich auch Firmen, die sowas aufbauen und bauen können. Wir haben ein tolles medizinisches Team dort in der Klinik und diese Klinik ist einfach unheimlich wichtig für dieses Projekt. Also wir haben durchgehend wirklich 7 Tage die Woche 100 bis 130 schwer kranke und verletzte Tiere, die dort behandelt werden.
Wahnsinn. Also was da wirklich an Menschenkraft und Logistik hintersteckt, das ist wirklich der Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, es ist bewundernswert, wie sie das schaffen. Und ich meine, keiner schläft dort nachts eine Nacht ruhig, ne? Jede Nacht sind Sirenen, Alarm, dass Angriffe stattfinden.
Man kann
Also
da ja gar nicht ruhig
die
bleiben.
mentale Belastung ist schon sehr hoch. Nein, es ist sehr, sehr schwierig. Die mentale Belastung ist schon sehr, sehr hoch in der gesamten Situation vor Ort.
Warst du selber auch schon vor Ort?
Nee, wir machen das im Moment nicht. Also ich bin jeden Tag mit dem Team online verbunden. Wir sind im permanenten Austausch. Das Erste, was ich morgens mache, ist mit dem Team im Austausch zu sein. Wie geht's euch? Ist alles in Ordnung? Und das Letzte abends, viele Stunden über den Tag. Und glücklicherweise, das ist wirklich, da ist Digitalität was ganz Fantastisches. Wir haben gute Internetoptionen dort in dem Projekt aufgebaut. Das heißt, ich kann auch mit Videocalls mit einsprechen. Ich kann sehen, wie die Baustellen vorangehen. Wir besprechen Probleme jeden Tag, aber im Moment ist es einfach zu gefährlich hinzureisen.
Wahrscheinlich für das Personal vor Ort wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, also wie sie das überhaupt verarbeiten können, aber wahrscheinlich kann man das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verarbeiten, weil es ja einfach
Ja.
gerade kein Ende gibt, aber vielleicht kannst du aus deiner Perspektive das so sagen, wie du das verarbeitest, weil das ist ja sicher auch nicht einfach, weil auch wenn du ja viel machst aus Deutschland heraus, fühlt man sich ja trotzdem, glaube ich, irgendwie manchmal hilflos, wenn man ja nicht vor Ort ist und nicht
Ja.
direkt mit anpacken kann, oder?
Ich weiß, was du meinst. Also mal für das Team dort. Es gibt schon die Möglichkeit, sie können, wenn sie das möchten, mit Psychologen sprechen, die auch mit dem Militär sprechen. Es gibt diese Möglichkeit, aber man muss ehrlich sagen, es wird eigentlich nicht in Anspruch genommen. Die helfen sich gegenseitig, die sprechen dann miteinander, tauschen sich aus. Und sie sagen auch immer wieder zu mir, sie sagen immer, Silvi, weißt du, jeder von uns hat jemanden schon verloren in diesem Krieg. Jede Familie ist irgendwie betroffen oder jeder hat Freunde, Verwandte, Bekannte verloren. Das ist ein gemeinsames Schicksal, das sie alle teilen. Und in gewisser Weise gibt das eine besondere Form von Stärke, würde ich auch sagen. Aber ich kann natürlich wirklich nicht beurteilen, was das langfristig mit jedem Einzelnen macht. Ob sich das in ein paar Jahren nochmal seelisch an einer anderen Stelle meldet, sollte hoffentlich Frieden sein, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Also es gibt diese Möglichkeit, sich professionelle Hilfe zu holen. Einmal haben wir es auch wirklich organisiert, mehrere Gesprächsrunden, als was ganz Schlimmes passiert ist. Und ansonsten helfen die sich einfach im Alltag gegenseitig und sind sehr, sehr stark und sind füreinander da. Und wenn jemand wirklich mal sagt, er kann nicht mehr, dann redet man miteinander und dann geht's wieder weiter. Und das ist natürlich auch das, was ich oder was wir uns hier sagen. Also ich habe das Gefühl, dass ich eher von großer Dankbarkeit erfüllt bin, wenn ich sehe, dass die Menschen dort sind, bleiben, diese Arbeit jeden Tag machen, so vielen Tieren helfen, füreinander selber als Team in der Größenordnung da sind und ich einfach in der Position bin, für und mit Peter so viel Hilfe bieten zu können, dass wir wirklich, ja, wie ich es vorhin sagte, 26.000 Tiere schon retten konnten. Das ist eine Riesenzahl. Und das erfüllt mich eigentlich mehr mit Dankbarkeit. Also deshalb kann ich auch schlimmes Bildmaterial sehen, sichten, sortieren, entscheiden, was wir nutzen, was wir nicht nutzen, weil es wirklich ein Projekt ist, das uns alle sehr, sehr zusammenwachsen lässt, das von sehr viel Vertrauen gekennzeichnet ist. Und das muss man im Tierschutz...
Man weiß ja, auch, wofür genau, man das macht.
Man weiß, wofür man das macht und... Das ist natürlich was, was man in der Arbeit mit Tieren und im Tierschutz im Laufe der Jahre in so einer Organisation lernt oder was man auch vielleicht ein bisschen selber als Charakter mitbringt, ist das zu sehen, was man schaffen und leisten kann, die zu sehen, denen man helfen kann, auch wenn wir alle natürlich wissen, dass es noch sehr viele gibt, die auch noch Hilfe on top brauchen würden. Das ist, glaube ich, der Umgang damit.
Gibt es eine Geschichte, oder es gibt bestimmt ganz viele Geschichten, aber eine Geschichte, die dich besonders berührt hat und die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, es gibt zwei Geschichten, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, die vielleicht auch sinnbildlich für die Arbeit vor Ort sind. Das sind zum einen im Moment die vielen, vielen Dörfer in den sehr hart umkämpften Gebieten, wo die Front nicht mehr weit ist, wo es sind sehr kleine Dörfer, wo alle Menschen weg sind. Und das Team bekommt dann einen Anruf, wir hatten es gerade letzte Woche, waren alle Hunde auf den Grundstücken an kurzen Ketten zurückgelassen und in wirklich kleinen, kleinen Zwingern, ohne weitere Versorgung. Und das ist was, also das geht mir wirklich, ich habe auch Hunde, das ist was, das geht mir wirklich durch und durch. Das ist keine Verurteilung der Menschen in der Situation, es war bestimmt knapp, da wegzukommen. Aber wenn man sieht, dass irgendwie so kleine Hunde mit 5 Kilo an so Ketten, an kurzen Ketten vor so Hütten sind oder größere Hunde eingesperrt in Zwingern, von denen man einfach natürlich in dem Moment ganz genau weiß, wenn Animal Rescue Kharkiv jetzt nicht gekommen wären, hätte niemand mehr diese Tiere versorgt. Die wären dort verhungert und verdurstet oder von der nächsten Drohne mit erwischt worden. Also das sind Geschichten, das geht mir schon sehr nah. Das finde ich sehr, sehr extrem und zeigt mir einfach ganz klar und deutlich, wie unfassbar wichtig unsere Arbeit vor Ort ist. Und einmal gab es die Situation, dass ein ganzer, wirklich ein Hof, also ein alter Mann hat dort mit seinen Tieren gelebt. Der hat die alle sehr geliebt, Pferde, Schafe, Ziegen, Enten. Hat sie auch nicht gegessen. Das war so eine Art Lebenshof. Er und die Tiere, die haben sehr einsam dort zusammen gelebt. Und wir haben versucht, in letzter Minute das Team ihn zu evakuieren, samt aller seiner Tiere. Und zum Glück war gerade niemand im Fahrzeug, aber eine Drohne ist voll in den Pferdetransporter eingeschlagen. Und der ist wirklich innerhalb von Sekunden in Flammen aufgegangen. Alle sind nur noch in die Büsche gesprungen. Und dann haben wir über 1000 komplizierte Wege einen neuen großen Transporter, weil solche Tiere, die auch bereits Angst haben, die transportiert man ja auch nicht so einfach. Die muss man erstmal in den Hänger kriegen unter so einer Situation. Und sie haben es wirklich geschafft, alles waren damals über 30 Tiere und ihn noch da rauszuholen. Und er hat lange mit seinen Tieren auch bei uns gelebt und hat mitgearbeitet, einfach um sich auch dafür zu bedanken, weil die werden mit Sicherheit alle nicht mehr am Leben. Ja.
Sind das denn dann auch wirklich systematische Angriffe, also dass jetzt gerade dieser Pferdetransporter getroffen wurde?
Ja, das ist über die Drohnen. Also ich will jetzt nicht zu militärisch werden, aber das sind einfach interessante Ziele natürlich auf jeden Fall. Die Drohnen können das anvisieren, das sieht jemand an anderer Stelle und macht solche Dinge zum Ziel, ja.
Und wie ist das, also gerade die Leute vor Ort jetzt auch in dem Animal Rescue oder auch in der Klinik, Also müssen die wirklich jeden Tag Angst haben, dass genau da jetzt was einschlägt? Oder gibt es auch sogenannte Safe Zones?
Nein, es gibt keine Safe Zones. Das gibt es nicht. Das ist alles nicht kalkulierbar. Das weiß man nicht. Aber soweit ich das Team kenne, würde ich sagen, der Versuch ist, keine Angst zu haben. Denn wenn man anfängt, vor Ort Angst zu haben, dann trifft man falsche Entscheidungen und Angst ist ein schlechter Berater. Ich würde sagen, sie versuchen, gewissenhafte Entscheidungen zu treffen. Die riskanten Bereiche, sie wissen das natürlich ein bisschen in Absprache mit dem Militär, gerade bei den Rettungen, wo man jetzt hinfahren kann, wo man gerade auf keinen Fall hinfahren kann, auch wenn es immer gefährlich bleibt. Aber sie versuchen, stark zu sein und weiterzumachen und sich halt eben nicht 24 Stunden am Tag ständig in Angst zu befinden. Das kann kein Mensch aushalten. Das ist also, sie sagen selber, dass man sich in gewisser Weise an diesen Schrecken, also gewöhnen ist vielleicht das falsche Wort.
Aber es ist ja jetzt auch schon eine lange Zeit, also irgendwie man seine Wege ja wahrscheinlich einfach finden, das irgendwie auszublenden und ja, damit einfach zu leben.
Du sagst es. Es ist eine Form von Umgang damit, dass man lernt, damit zurechtzukommen und sich so bewusst und so gut wie möglich zu verhalten. Und sind alle sehr, sehr, also insgesamt in Kharkiv, es gibt einfach viele Ideen, wie Unternehmen und Einrichtungen auch Menschen schützen. Also da werden Erfindungen gemacht, wie man Dinge überdachen kann, wo es vorher keine Überdachungen gab, damit Drohnen nicht so viel sehen können und so weiter und so weiter. Also das ist, die Menschen entwickeln sich jeden Tag weiter und versuchen das zu schaffen. So würde ich das, glaube ich, beschreiben.
Gibt es denn ja nächste Schritte für das Projekt? Also im ersten Step wurde ja die Klinik gebaut. Gibt es irgendwie noch ja weitere Pläne zur Ausweitung?
Ja, also wir sind den ganzen Sommer wirklich mit Hochdruck und Nachdruck vor Ort dabei, das Sanctuary weiter auf- und auszubauen. Wir sind gerade noch dabei, noch eine zweite kleinere Klinik auf dem Gelände mit aufzubauen, weil wir einfach noch mehr medizinischen Support für die Tiere brauchen. Und wir versuchen, das alles noch zu schaffen, bis der tiefe Herbst jetzt kommt und beginnt, dass wirklich unsere Hunde jetzt alle komplett aus dem provisorischen Bereich in den finalen wunderschönen Bereich umziehen konnten, dass die kleine Klinik fertig ist, damit einfach bis in den tiefen Herbst, wenn Eis, Schnee, Regen, Matsch kommen, einfach alles komplett so benutzbar ist, dass es im Alltag ein bisschen weniger kompliziert ist, formulieren wir es mal so. Und da sind wir im Moment noch mit Hochdruck dabei. Permanent sind mindestens 20 Arbeiter auf dem Gelände. Und ja, es muss ja alles per Hand Stück für Stück aufgebaut werden. Man kann nicht schnipsen und es ist fertig. Und das Gelände, das ist sehr, sehr groß. Das ist 14
Hektar. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie groß das Gelände überhaupt ist.
Ja, 14 Hektar groß mit vielen alten Gebäuden drauf. Und zwar ist natürlich was, was wir als PETA in gewisser Weise symbolisch auch schön finden. Das ist eine ehemalige Milchviehwirtschaftsanlage aus der Sowjetunion, wo wirklich damals Tausende von Kühe hätten untergebracht werden können. Es war gerade fertig gebaut, als die Sowjetunion zerfallen ist. Dort waren niemals Kühe. Und das sind aber einfach riesengroße Stallungen, ausbetonierte Stallungen, die zum Teil aber kaputt sind, die Dächer kaputt, Bäume durchgewachsen. Das ganze Gelände war so zugewachsen nach über 30 Jahren. Also die Natur hatte sich das bereits zurückgeholt. Und das wurde letztes Jahr im Sommer sozusagen übernommen. Und dann wurde erstmal draußen alles gerodet. Aber es gab dort nichts, kein Wasser, kein Strom, keine Beleuchtung, keine Zufahrt.
Also Start von null.
Alles neu gemacht werden. Start von null sozusagen. Ein paar Schotterpisten wurden noch freigelegt dahin und dann Start auf null. Und viele Gebäude sind auch noch zerfallen. Wir brauchen nicht alle. Aber alleine aus so einem halbwegs erhaltenen Teil eine Tierklinik aufzubauen, das klingt so easy. Aber da sind keine Fenster drin, da ist kein Drainagesystem im Boden, da ist kein Strom, kein Wasser, kein gar nichts. Und das so aufzubauen, dass man für so viele Tiere Sauberkeit, Hygiene garantieren kann, Beleuchtung für den Winter, da ist es früh dunkel in Kharkiv. Tag ist. Die Menschen müssen ja arbeiten, die Hunde sollen nicht im Dunkeln draußen sitzen. Wir haben riesengroße Bereiche, also wir machen 120 bis 130 Quadratmeter für 10 bis 15 Hunde, je nachdem wie groß die Hunde sind. Das sind Riesenbereiche pro Hundegruppe mit wunderschönen, bunten, isolierten Hundehäusern drauf, Überdachungen mit Schatten, also für Schatten und Regen, je nach Jahreszeit. Also das ist eine riesen Baustelle, aber sie kommen gut voran und wir werden sehen, ob wir das hoffentlich noch schaffen, bis der tiefe Winter kommt.
Aber also Wahnsinn, das ja, kann man sich, glaube ich, jetzt, also wir können auch gerne in den Shownotes verlinken, dass man sich das auch mal anschauen kann. Das kann man sich, glaube ich, so gar nicht vorstellen, aber es scheint wirklich ein schöner Ort für die Hunde zu sein.
Das machen wir sehr gerne. Wir haben auf unserer Landingpage vom Projekt haben wir ein paar schöne Fotos schon, da kann man sich einen Eindruck verschaffen. Sehr gerne.
Wenn, also wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen über die Spendengelder, wie das alles finanziert wird, gesprochen. Wie kann jeder Einzelne irgendwie einen kleinen Beitrag leisten?
Ja, also jede Spende zählt, ganz egal, wie klein oder groß sie ist. Wir sind für jede Spende dankbar und werden sie effektiv zum Einsatz bringen. Wir können vielleicht in die Shownotes, können wir vielleicht den Link mit einfügen zur GCF, zur Peters Global Compassion Fund Seite, wo man hinspenden kann. Es geht auch über Deutschland. Das wäre natürlich fantastisch. Da würden wir uns natürlich sehr, sehr drüber freuen, auf jeden Fall. Jeder Euro hilft, Tieren zu helfen. Ich danke dir.
Und was natürlich, ja, das, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, du hast es schon gesagt, ihr werdet immer größer oder das Rescue wird immer größer. Ihr braucht natürlich auch weiter Personal. Gibt es da irgendwie Wege, wie man sich dafür bewerben kann? Weil es gibt wahrscheinlich sehr viele, die ja bestimmte Kompetenzen haben, die dafür ausgelegt sind.
Also von hier aus geht es leider gar nicht. Also man muss wirklich in der Ukraine, muss man mit ukrainischen Menschen zusammenarbeiten. Es fängt bei der Verständigung an und geht über die Arbeitserlaubnis. Also wir haben einen finnischen Tierarzt, der fantastisch ist und sehr, sehr wichtig für die Klinik. Der muss ständig aus- und wieder einreisen wegen seiner Visumthemen. Man darf nicht einfach dort arbeiten, man braucht eine Arbeitsgenehmigung. Das ist unfassbar kompliziert. Und es wäre auch für Animal Rescue Kharkiv eine zu große Verantwortung im Moment, wenn jetzt Menschen da sind, die die Sprache nicht sprechen, die dieses Kriegssystem nicht kennen, nicht verstehen können so schnell von heute auf morgen, dort jetzt zu arbeiten. Also das ist jetzt keine Empfehlung, die ich geben würde in der aktuellen momentanen Lage.
Macht auch Sinn. Gibt es denn auch, vielleicht wenn jemand jetzt nicht so viel Geld hat, gibt es auch Möglichkeiten, Sachspenden irgendwie zu schicken? Gibt es eine Sammelstelle oder ist das schwierig?
Das ist in der Tat leider auch sehr schwierig, denn da liegen ja viele, viele tausend Kilometer dazwischen mit einer sehr kritischen polnischen Grenze und aufwendigen Lkw-Transporten. Also wir transportieren sowieso seit Ausbruch des Krieges jeden Monat Minimum 20 Tonnen vegane Tiernahrung in die Ukraine. Wir haben 1,8 Millionen Kilogramm schon extra produzieren lassen, finanziert, transportieren lassen. Das ist ein auch zusätzlicher großer Bereich dieses Projektes, aber es ist schwierig für uns jetzt Körbchen oder Decken oder sowas entgegenzunehmen, weil das muss alles auf Palette gepackt werden. Da gibt es sehr strenge Vorgaben, wie die Listen für die Grenze sein müssen. Das ist sehr, sehr schwierig. Also sollten Unternehmen das vielleicht hören, die große Mengen an Tiernahrung auf Palette abzugeben haben. Dann bitte, bitte eine Nachricht an eDogs senden, die es an mich weitergeben, weil große Mengen Tiernahrung auf Palette ist auf jeden Fall interessant als Spende. Da haben wir Möglichkeiten, das zu lagern und zu transportieren, wenn man dann auch genau eine Warenliste hat, die für die Grenze wiederum funktioniert. Also das sehr, sehr gerne und ich bitte jeden zu verstehen, dass wir einfach kleinere Mengen Sachspenden wir einfach nicht in die Ukraine transportiert bekommen. Also da freut sich jedes lokale Tierheim drüber. Denen geht's auch in vielen hier in Deutschland kämpfen drum, wie sie alles finanzieren jeden Tag mit den vielen Tieren. Aber da eine Nicht-EU-Grenze dazwischen ist, ist das einfach sehr
schwierig. Und man hat dann ja, also wie du schon sagst, wenn alles auf Palette passt, man das irgendwie gut transportieren kann, aber man weiß ja auch nicht, was es dann ist und dieser Aufwand dann alles zusammenzustellen. Das kann ich verstehen.
Ja, und wir packen halt extra hohe Paletten, die genau so gepackt sind und umfoliert sind mit Warenlisten, dass sie perfekt in den Transporter passen, sonst passt wieder weniger rein. Und also wir haben das alles schon in viele Richtungen durchgespielt. Das durch den vielen Austausch, den wir mit der Partner-NGO vor Ort haben, was sie immer und immer wieder sagen ist, ohne euch wären wir verloren. Und dieses euch meint natürlich uns als PITA, weil wir die Schnittstelle sozusagen sind, um dieses große Projekt möglich zu machen. Aber euch sind natürlich alle Menschen da draußen. Das sind zum einen die, die das Projekt finanziell unterstützen. Aber das ist nicht alles. Also es ist auch wichtig, zum Beispiel die Beiträge von ARK zu liken in den sozialen Medien. Das kostet gar nichts. Was Liebes drunter zu schreiben. Auch ethisch, moralische Unterstützung sind wichtig und freuen Sie. Die Beiträge von PITA zu liken und zu teilen zu dem Thema. Denn wir brauchen einfach diese Reichweite auf dem Thema. Nicht nur, um unser Projekt zu unterstützen. Es gibt auch viele andere tolle Projekte in der Ukraine zwischen europäischen und ukrainischen Organisationen. Es ist insgesamt einfach unfassbar wichtig, dass die Menschen weiterhin dieses Thema im Bewusstsein haben. Und mir und uns allen ist natürlich total bewusst, wie viele Krisen es auf der Welt gibt, wie schwierig es für die Menschen hier im Alltag auch ist, mit Tieren, ohne Tiere, aber dass wir einfach nicht vergessen, wie groß dieses Leid dort ist. Und Ingrid Newkirk, unsere Gründerin, sagt immer, Tiere beginnen keinen Krieg. Natürlich beginnen auch die meisten Menschen keinen Krieg, aber genau die, die es nicht anfangen, leiden darunter. Und ihnen diese Hilfe einfach zu geben, auch damit sie das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind. Das finde ich daran einfach unheimlich wichtig an diesem Projekt. Und jedes gerettete Tier zählt natürlich. Ja.
Und was natürlich auch nochmal ganz wichtig ist, wenn man selbst auf der Suche nach einem Hund ist, beim Tierschutz zu gucken. Oder jetzt auch, also
da hast du recht, Julia.
Ich bin jetzt mit Helen im Kontakt. Also es, wir werden auch darüber sprechen, also ob Hunde dann bei uns zu finden sind. Also immer nach Tierschutz gucken. Weil je mehr adoptiert werden, desto mehr Platz ist dann ja auch bei euch für neue Tiere.
Genau so ist es. Und nicht nur bei uns, sondern für alle. Also es ist einfach so, bitte, bitte, wer sich für einen Hund, eine Katze und ein anderes Tier interessiert, bitte schaut in euren lokalen Tierheimen, schaut, ob ihr nicht den passenden tierischen Begleiter für euch findet, denn ganz egal, woher der Nachrücker kommt, der hier abgegeben wird und einen Platz braucht, ist genauso wichtig wie der sein Zuhause im Ausland verloren hat und jetzt Unterschlupf sucht. Aber dass wir einfach so vielen Tieren wie möglich helfen, noch ein schönes, geliebtes Leben mit netten Menschen zu haben. Und deshalb ist es so wichtig, aus dem Tierschutz zu adoptieren. Da möchte ich alle herzlich drum bitten. Das wäre wundervoll.
Ich glaube, das ist ein wirklich schönes Abschlusswort für unsere Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es war wirklich toll, da einfach mal diesen Einblick zu bekommen. Also ich hatte selber vorher gar kein Gefühl dafür, wie groß dieses Projekt ist. Also vielen, vielen Dank für diesen Einblick und dass du heute hier warst. Und ja, ich hoffe, wir hören uns nochmal.
Ich danke dir, Julia. Das war sehr, sehr schön. Und falls irgendwie Fragen an dich rangetragen werden, ich komme auch gerne nochmal zu einer Fragerunde, weil das Projekt ist so, so, so groß. Ich konnte euch jetzt nur einen groben Einblick geben. Ich bin jederzeit dazu bereit, nochmal darüber zu sprechen, wenn es interessant ist. Ich danke dir sehr für die Einladung.
Ich habe zu danken. Bis bald. Tschüss.
Bis bald.